herzlich willkommen zu Kill Meetings, dem Podcast zum Buch von David Hilmer und Lutz Hüser. Wir tauchen in jeder Folge mit einer spannenden Person in die persönlichen Erfahrungen, Tipps und Hacks rund um Meetings und bessere Zusammenarbeit ein. Ich bin Lutz Hüser und spreche heute mit Michel Eggebrecht. Michel ist Wirtschaftspsychologe, Organisationsberater und Autor von zwei großartigen Büchern mit dem Titel »Was, wenn mein Team sich gar nicht entwickeln will« und »Entschieden, wie du im agilen Umfeld gute Beschlüsse herbeiführst«. Beides Bücher, die in keinem Bücherschrank fehlen sollten. Michel, schön, dass du da bist.
Freut mich, hier zu sein. Hi, Lutz.
Sehr schön. Ich habe die beiden Bücher gerade schon angeteased, aber da gibt es noch eine lustige Story dahinter, nämlich als wir mit dem so gestartet sind, mit dem Verlag und welches Format wollten wir, haben David und ich gesagt, jeder bringt mal drei Bücher mit, die er gerne in der Hand hat, also einfach von der Form und Format. Und ich hatte dein Entschieden-Buch dabei mit den abgeklappten Seiten und es fühlt sich schnell so an wie so ein Buch, das man schnell mal mitnimmt und griffbereit hat. Das war auf jeden Fall ein Impuls, den du schon für dieses Buch gesetzt hast.
Ja, ist schön.
Sehr gut. Wir fangen mal an mit einer einfachen Check-in-Frage. Und zwar, welche Schulnote würdest du deinem letzten Meeting geben und warum?
Mein letztes, ich muss gerade mal überlegen, ich hatte so viele Ganztages-Workshops jetzt die letzten Tage, Wochen. Ich denke jetzt an ein Meeting auf dem Rückweg von einer Schulung, die ich zusammen mit einem Kollegen gehalten habe, im Auto. Ich weiß nicht, ich würde sagen, man darf es Meeting nennen. Wir sind dann rückblickend das Seminar durchgegangen und haben uns überlegt, was wir beim nächsten Mal alles anders machen wollen. Das war ein Pilot, also haben wir das Seminar vorher noch nie so gemacht. Und das war ziemlich cool. Also das war so, also ich gebe dem Meeting, ich gebe dem eine 1, weil das irgendwie unverhofft gut war. Also wir dachten, wir haben eine Rückfahrt, wir fangen mal an, darüber zu sprechen und dann wurde es aber irgendwie ganz konkret und das war so, das hatte so einen positiven Überraschungswert, dass wir die Zeit so konstruktiv nutzen konnten. Das war eine lange Autofahrt, so von 6 Stunden, die dann entsprechend schneller ging, sodass ich da ganz zufrieden rausging. Aus dem Auto am Ende.
Spannend. Das wurde als Meeting-Setup in diesem Podcast noch nie gesagt, aber ich kann das unterschreiben, ne? Diese Autorückfahrten oder so, immer super, auch wenn man in Organisationen startet. Da hat mir mal jemand gesagt so, hey Lutz, also schau dir das hier mal am Anfang an, aber eigentlich musst du mal mit dem Chef 3 Stunden in die Produktion fahren und danach könnt ihr sagen, ob ihr gut miteinander arbeiten könnt. Ja, cool. Was war denn dein schlimmstes oder skurrilstes Meetingserlebnis und was können wir daraus lernen?
Also mein Entscheidungsbuch habe ich, könnte man sagen, aus so leidvollen Erfahrungen herausgeschrieben, dass ich mich in Umfeldern bewegt habe, die sich als agil bezeichnet haben und dann saßen auf einmal 4 Teams in einem großen Meetingraum zusammen und haben versucht, zu irgendeiner schwierigen Entscheidung einen Konsens zu finden. Und das war manchmal dann so zäh und langatmig mit dem Anspruch, sozusagen, dass alle die Entscheidung am Ende gut finden. Und am Ende hat man sich aber doch nur auf die Beibehaltung des Status quo einigen können. Dass ich dachte, boah, das kann nicht das Rätsels Lösung sein. Und das hat mich echt beschäftigt damals. Das fand ich, das wäre so ein Meeting, was ich vor Augen habe. Was ich noch vor Augen habe, so gleichermaßen skurril und frustrierend finde ich, sind manchmal Meetings mit Beratern, wo man sich am Anfang viel darüber streitet, wie geht man denn jetzt vor? Weil jeder dann die Idee im Kopf hat, so müsste man doch jetzt mal hier durchs Meeting gleiten. Und wenn man sich da aber methodisch nicht einigen kann, wie macht man es jetzt, wird das manchmal ganz zäh und irgendwie paradox, ne? Dann treffen da verschiedene Profis aufeinander für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen, von Meeting-Gestaltung, von Workshop-Moderation und man kommt aber irgendwie nicht zusammen.
Ja, Overload an Methoden. Meine Kollegin Kim Berger hat da Ende des Jahres uns durch ein längeres Strategie-Meeting geführt und wir hatten alle zu Beginn wir machen ja viel Lego Serious Play, so ein Duplo-Tier auf dem Tisch und haben uns schon gefragt, was ist damit? Und sie hat sehr straight zu Beginn gesagt, das ist euer Joker. Also jeder kann einmal hier irgendwie methodisch diskutieren und Vorschläge machen. Da werden wir dann auch nicht lange irgendwie uns zu abstimmen, aber wenn dieser Joker gezogen ist, dann ist Sense. Und das war eine super wertvolle Intervention. Also am Ende haben, ich glaube, zwei Leute das mal gezogen. Ja, cool. Das
war fantastische Intervention. Und Besonderheit aber schon mal, dass sie ja in der herausgehobenen Rolle war, ne?
Ja.
Ja,
voll. Also, und ich finde gerade, wenn viele Berater im Raum sind, ne, also wir alle wissen um die Bedeutung von einem Mandat, aber das dann auch fortlaufend anzuerkennen, das ist manchmal die große Herausforderung. Schön. Michel, was würdest du sagen, macht für dich ein richtig gutes Meeting aus?
Wenn der Rahmen klar ist. Also wenn klar ist, was ist das Ziel heute, was ist der Entscheidungsspielraum? Geht es darum, was zu entscheiden oder geht es mir darum, irgendwelche Dinge mal zu durchdenken oder Optionen zu sammeln? Also dass da möglichst klar ist, worum geht es eigentlich, wer ist warum dabei und was ist das Mandat der Gruppe, die dort in dem Meeting sitzt. Das finde ich häufig schon sehr, sehr hilfreich.
Ja, also der klare Rahmen, der Kontext.
Ja,
ja, und auch da, also manchmal tappt man ja in so ein Demokratiedenken in Workshops und alle glauben, sie müssen am Ende gemeinsam entscheiden. Aber wenn man denen zu Beginn sagt, nee, hier wird nicht entschieden, sondern wir bereiten bestmöglich eine Entscheidung vor, habe ich selten erlebt, dass Menschen damit nicht umgehen können, sondern dann ist so, ja, okay, da gehen wir hin.
Super. Ja. Da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Und das Gegenteil ist aber kritisch. Also wenn man am Anfang alle glauben lässt, wir treffen eine gemeinsame Entscheidung und am Ende stellt sich raus, nee, das wir wollten nur mal hören, was ihr so denkt und jetzt entscheiden wir aber doch was ganz anderes, dann erzeugt man schnell Frustration und möglicherweise auch so einen Zynismus, ne? Der sich dann auf spätere Meetings auswirkt. Und naja, am Ende interessieren sie sich doch gar nicht wirklich für das, was wir hier sagen.
Ja, ja, gerade wenn danke für die Entscheidung, wir machen es ganz anders. Ja.
Ja.
Ich mache dich jetzt zu einer sehr mächtigen Person, denn du darfst ein Meetinggesetz einführen, das ab morgen überall auf der Welt oder für alle Meetings gilt. Welches Gesetz wäre das?
Ich hatte gerade den ersten Impuls zu sagen, naja, der Rahmen muss klar sein, also am Anfang den Zweck sicherstellen. Und da würde ich aber doch wieder zurückrudern und sagen, naja, ich habe auch schon echt gute Meetings gehabt, die vielleicht genau deswegen gut war, weil es am Anfang keinen Rahmen gab und man hat einfach mal drauf losgedacht und sich hin und her gewurschtelt und da kam aber vielleicht genau deswegen was Gutes raus. Ich glaube, ich würde diese Macht nicht annehmen wollen, weil ich zumindest jetzt nach kurzem Überlegen denke, kann es wirklich ein Gesetz geben, was für alle Meetings gleichermaßen sinnvoll ist? Oder müsste man nicht noch ganz viele Ausnahmen immer mit dran backen? Weswegen ich das lieber sein lasse.
Okay. Wir haben mit André Geier aus dem BMWE gesprochen und der hatte gleich so eine Meeting-Verfassung dabei, weil der gesagt hat, naja, ohne Unterparagraphen kommen wir da gar nicht aus.
Ah, ja.
Das ist sehr spannend. Okay, cool. Bei der nächsten Frage bin ich sehr gespannt auf deine Perspektive, weil ich finde, du schlägst ja gerade wie kein zweiter die Brücke von kluger Organisationsbetrachtung und auch agiler Arbeit etc. Was würdest du denn sagen, lernt man über eine Organisation, wenn man nur ihre Meetings beobachtet? Also Scheinwerfer, alles andere abgedunkelt, man sieht quasi nur die Meetings.
Also ganz, ganz viel. Also Meetings zeigt sich ganz, ganz viel, was die Organisation gerade beschäftigt, also welche Themen werden besprochen. In Meetings zeigt sich ganz viel der Strukturen in der Organisation, also wer ist überhaupt, also an welchem Meeting, zu welchem Thema beteiligt, mit wie viel Gewicht, was wird wo von wem in Meetings entschieden. Naja, man sieht noch nicht den informellen Vorbau, den Entscheidungen oft haben, aber trotzdem sieht man am Ende ganz häufig diesen, mindestens mal den Akt der Entscheidung. Der wird meistens ja irgendwo in Meetings dann abgesegnet. Man sieht ganz viel kulturelle Spielregeln. Also mir begegnen Organisationen, wo ich den Eindruck habe, alle versuchen zu erraten, was die Chefs denken. Was man als eine stark ausgeprägte informelle Hierarchie interpretieren könnte. Es zeigen sich ganz viele Spielregeln, wie wir hatten es eben, gelten so Konsensnormen. Muss man immer gemeinsam entscheiden oder andere Organisationen, nee, ist klar, am Ende entscheidet der Chef und so, also ich würde Wenn ich mir was aussuchen könnte, wenn ich eine Organisation beobachten möchte, ständen Meetings schon ziemlich weit oben. Also ich finde, man kann dort sehr, sehr, sehr viel Einblicke in eine Organisation gewinnen.
Ja. Ja, stark. Die Einschätzung teile ich, auch wenn wir intern super, super viel darüber diskutiert haben, sieht man jetzt alles oder nichts. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, ich würde die Meetings sehen, aber gerne noch den Gang zur Kaffeemaschine im Anschluss. Also nochmal reinhören am Ende, was wurde denn nicht gesagt und wo wird in der Kaffeeküche vielleicht auch, keine Ahnung, Selbstachtung wiederhergestellt oder so. Ne? Ja. Das sind ja die spannenden Momente. Ja.
Genau, also ich würde auch auf keinen Fall sagen, man sieht dort alles, aber ich würde noch weniger sagen, man sieht dort nichts, sondern ja. Es ist irgendwo dazwischen.
Ja. Du bewegst dich ja spannend zwischen den Welten, ne? Ich glaube, du bist zum Teil noch fest angestellt, ist das richtig? Oder?
Ja, aktuell noch, aber nur noch bis Juli.
Okay.
Also ich bin fast raus aus der Anstellung.
Okay, aber ne, hast viel Erfahrung in der Begleitung von Teams, arbeitest auch frei etc. Wie viel Meeting ist denn für dich ideal? Diese Frage ist bewusst offen gestellt.
Ja, okay. Dann beantworte ich sie auch zweifach.
Ja.
Also für mich persönlich, damit es mir gut geht, brauche ich Phasen von konzentrierter Einzelarbeit. Gleichzeitig hatte ich Rollen, wo ich sehr, sehr viele Meetings hatte. Und das, glaube ich, aus Sicht der Organisation auch sinnvoll war. Also wenn ich an meine Rolle Release Train Engineer denke, in einem agilen Umfeld, so eine übergeordnete Scrum Master Rolle, da gehörte zu meiner Rolle einfach nah an den Teams, an den Leuten, an den lateralen Führungsrollen dran sein. Ganz viel Koordinationsarbeit, ganz viel Verhandelarbeit an den Schnittstellen zu der Organisationseinheit, dass ich schon dort so eine Einsicht hatte von, oh, mein Kalender ist ganz schön voll, aber es ist auch Teil meines Jobs. Also ich hatte schon den Eindruck, genau in diesen Meetings werde ich oft wirksam. Dass ich nicht sagen könnte, es gibt so ein generelles Maß von, niemand sollte mehr als x Stunden oder x Meetings in der Woche haben, sondern es hängt für mich ganz stark von der Rolle ab. Mir wird es irgendwann anstrengend, wenn ich nur noch von Termin zu Termin hüpfe.
Ja. Okay. Stark. Also aber Fokus auf, kann ich noch Mehrwert stiften oder Mehrwert für die Organisation stiften als Messlatte, kann man das so sagen? Oder?
Genau. Ja. Also jede Rolle hat aus meiner Sicht ein unterschiedliches Ausmaß an Abstimmung in der Rolle. Und wenn es eine Rolle ist, die einfach ganz stark dadurch definiert ist, diese bestimmte Abstimmungen sicherzustellen, würde ich sagen, kann es auch sein, dass man viele Meetings hat. Das heißt natürlich, das sagt noch gar nichts darüber aus, wie gut die Meetings sind. Ne? Also es ist ja sozusagen die eine Frage, wie viele Meetings machen potenziell Sinn? Kein Meeting macht Sinn, wenn es einfach schlecht ist.
Ja.
Und in vielen Organisationen, würde ich sagen, könnte man durch die Gestaltung der Meetings durchaus Meetingzeit reduzieren. Und da würde ich auch immer hingucken. Und gleichzeitig sage ich, gibt es Rollen, deren Hauptjob ist Kommunikation und Kommunikation kann man einfach oft gut in Meetings stattfinden lassen.
Ja, schön, sehr gut. Jetzt kommst du aus einem richtig schlechten Meeting. Was ist dein Tipp, um persönlich wieder klarzukommen?
Nicht das nächste Meeting, sondern rausgehen, Kopfhörer rein, gute Musik an, am besten durchs Grüne laufen. Also ich dann da wirklich so einmal durchatmen, bisschen Bewegung.
Okay, stark. Ja, Bewegung ist, finde ich, völlig zu Recht eines der am häufigsten genannten Punkte. Und gerade wenn viele Meetings online stattfinden, braucht es das meiner Meinung nach auch absolut. Ja. Was würdest du sagen, was ist dein wertvollster Meeting-Hack? Die kleinen Tipps und Tricks, die Meetings besser machen?
Muss ich drüber nachdenken? Also eine Frage, die ich wirklich hilfreich finde, ist, wenn man sich am Ende eines Meetings etwas vorgenommen hat, dann nochmal ranzuhängen, wie stellen wir sicher, dass wir dran denken? Oder wie stellt ihr sicher, dass ihr dran denkt? Ich glaube, dass diese Übersetzungsleistung von, wir haben jetzt was Neues beschlossen, braucht noch diese Ergänzung, damit es nicht versandet. Und Meetings frustrieren, wenn man so oft die Erfahrung macht, Dinge, die man sich vorgenommen hat, versanden.
Spannend, ja. Wir beschreiben im Buch so verschiedene Ergebnistypen und weisen da nochmal ganz explizit so auf Hebel hin. Ne? Das kommt so aus unserer OKR-Framework-Kiste, ne? Weil häufig sagen Menschen Maßnahmen. Wer macht was bis wann? Das ist der goldene Kelch des Meetings. Und ich würde auch sagen, ist in Ordnung, ist nicht schlecht, wenn das dabei rauskommt. Aber nochmal so die Frage auch zu stellen, so, ey, welche Routinen, welche Hebel helfen uns, dass wir das als Team nicht vergessen? Meistens sehe ich dann ein, zwei angestrengte Gesichter, weil da muss man sich reinfinden, aber eine super, super wirksame Frage. Da gehe ich total mit. Ja. Was würdest du sagen, welche deiner Stärken bereichern Meetings, in denen du dabei bist?
Ich glaube, ich bin ganz gut darin, schwierige Dinge besprechbar zu bekommen. Auf eine Art und Weise, dass Dinge, die wichtig zu klären sind, geklärt werden können und aber aushaltbar für die Beteiligten sind.
Oh, das klingt spannend. Hast du da wie machst du das? Ich weiß, das ist vermutlich eine hohe Kunst, aber hast du da einen konkreten Tipp noch? Oder?
Also was mir hilft, ist mein Mediationshintergrund. Dass ich wenig Angst habe davor, irgendwie, dass es knifflig oder dass es emotional wird. Das jetzt auf eine Tipp-Ebene. Also was finde ich häufig doch eine Sache, die hilft, die nur ein ganz kleiner Teil ist, aber paraphrasieren und aktiv zuhören, finde ich, ist schon wirklich eine mächtige Methodik. Mit der Annahme, Leute fangen dann an, sich lautstark zu wiederholen, wenn sie sich bisher nicht verstanden fühlen. Und wenn man es dann schafft, einmal nachzuhören, ich will mal sicherstellen, ob ich dich richtig verstehe, dann fasst man zusammen, was man verstanden hat. Und dann werden Leute häufig ruhiger, wenn sie sich dann verstanden fühlen. Und wenn nicht, dann korrigieren sie. Und dann kann man nochmal zusammenfassen. Okay, meinst du so und so? Ja, und das finde ich ist schon in dem Sinne dann doch auch ein Tipp.
Stark, danke. Auf jeden Fall, ne? Und ich finde auch, also paraphrasieren, etc., aber vor allen Dingen auch Sachen im Zweifel runterschreiben, ne? Also dass man sieht, hey, vorläufige Entscheidung, wir haben gerade beschlossen das, und dann stehen da zwei Sätze und dann können Leute nochmal sagen, nee, Moment, sowas nicht gemeint, ja. Okay, cool. Jetzt haben wir alle keine Glaskugel, aber wir kreisen das Thema ein, indem wir viele, viele kluge Menschen fragen. Was glaubst du, wie sieht Meetingkultur in 5 Jahren aus?
Also ich hätte schon die Hypothese, dass das KI mehr Einzug erhält. Ob das wirklich so sein wird, dass da dann irgendwelche Bots mitdiskutieren, weiß ich nicht. Ich fände es wahnsinnig spannend. Auch ein bisschen erschreckend, die Forschung, aber auch wahnsinnig spannend, auch gruppendynamisch wahnsinnig spannend. Also unterbricht die dann einzelne menschliche Meeting-Teilnehmer, filtert die vorher raus, wie die aktuelle Gruppendynamik oder informelle Hierarchie ist, und unterbricht sie dann nur einige und andere nicht, so wie wir das sozusagen unter Menschen auch beobachten können. Welches Gewicht bekommt die KI? Wann nicht? Fangen Leute an, die KI zu unterbrechen oder unterwerfen sich alle relativ stark? Also ich glaube, es werden sich ganz viele, ganz, ganz viele Spielregeln ausbilden in der Umgang mit solchen Bots, wenn es sie denn gibt. Ob das soweit kommen wird, weiß ich noch nicht. Aber mir ist jetzt zumindest schon mal begegnet, dass sich Leute von der KI mit moderieren lassen haben, was ich spannend fand.
Also eingreifend schon gedacht.
Genau.
Ne? Okay, ja. Ja. Okay. Spannend, ja. Sehr, sehr gut. Michael, unsere Fragen sind zu Ende. Ich sag vielen, vielen Dank für diesen schnellen Einblick und danke für deine Zeit. Und ich freue mich auf alles, was man in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren noch von dir hören wird. Vielleicht ist ja ein neues Buch schon in the making. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde mich sehr freuen. Michael, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gern.